Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem Reformationsfest können viele Zeitgenossen heute nicht mehr viel anfangen. Mindestens bei uns im Osten, aber weithin auch im Westen. Und da hat statt Reformationsfest dann Halloween Einzug gehalten. So ein leuchtender Kürbis ist manchen Leuten einleuchtender als das, was die Botschaft der Reformation ist und was sie bedeutet. Aber wir wollen sehr dankbar sein, dass wir die Reformation haben und wollen uns darum mühen, zu fragen, was ist denn eigentlich der Kern der Reformationsbotschaft? Schon als ich Student war, haben wir untereinander die Studenten so gesagt, naja, heute fragt keiner mehr nach dem gnädigen Gott, sondern die Leute fragen nach dem gnädigen Nächsten. Und das ist ja weithin so geworden. Aber das ist eine sehr fatale und schlimme Entwicklung für unsere Gemeinden und unsere Christenheit. Denn das heißt dann wirklich wieder, es geht uns gar nicht so sehr um Gott, es geht uns um den Menschen und um unser Miteinander. Und da wird praktisch, faktisch Gott ein Stück ausgeschoben, rausgeschoben aus dem Leben. Gott bleibt für viele Menschen draußen vor. Die Folge ist, dass sie ohne Gott leben und meistens auch ohne Gott sterben. Früher oder später holt aber die Frage sie wieder ein, denn die Menschen haben die Frage nach Gott nicht geklärt, sondern sie nur vor sich hergeschoben. Und es kommt dann für jeden Menschen irgendwann die Zeit des Älterwerdens und des Schwachwerdens. Und wo sich dann die Frage nach dem Tod überhaupt nicht mehr rausschieben lässt. Und die Frage, was wird dann, wenn es wirklich einen Gott gibt, wie kann ich vor ihm bestehen, wie wird er mein Leben beurteilen? Ich besuche immer wieder einmal zwei Klassenkameraden von mir. Wir drei sind, so viel ich weiß, die einzigen, die noch leben. Wir sind 1948, haben wir Abitur gemacht. Jedenfalls von den meisten wissen wir, dass sie inzwischen gestorben sind. Und nur wir drei kennen uns noch. Und ich besuche die beiden anderen, denn der eine geht im Rolli und der zweite liegt fest im Bett nach einem Schlaganfall. Und dann sprechen wir und dann erzählen wir. Mit einem bin ich richtig freundschaftlich verbunden. Aber wenn ich ihn früher mal so gefragt hätte, lasst uns miteinander beten, lasst uns doch mal zusammen beten, dann hätte er wahrscheinlich nur gelächelt. Aber jetzt ist das anders geworden. Da sagt er mir aus seinem Krankenbett, seit dem Tode meiner Irmgard vor anderthalb Jahren muss ich oft an den Tod und an die Ewigkeit denken. Nun mit einem Mal schiebt sich die Frage nach Gott und der Ewigkeit hinein in sein Leben. Und so habe ich den Mut, mit dem einen und mit dem anderen, wenn ich mich verabschiede, zu sagen, komm, wollen wir noch miteinander beten. Früher wäre das unmöglich gewesen oder sehr schwierig gewesen. Aber jetzt merke ich, sie sind dafür dankbar. Mit einem Mal wird die Frage nach Gott wieder virulent, wieder ganz aktuell und ganz wichtig. Und da ist nichts mehr von, der heutige Mensch fragt nicht mehr nach dem gnädigen Gott, sondern nach dem gnädigen Nächsten. Jetzt fragen sie wirklich nach dem gnädigen Gott. Und die früheren Fragen nach Karriere und Wohlstand und dergleichen, die sich damals so in den Vordergrund geschoben haben, sind heute ziemlich belanglos geworden. Aber die Frage nach Gott ist existenziell wichtig geworden. Und das will ich damit sagen. Es ist nicht überholt, die Frage nach Gott. Sie ist nur weggeschoben. Sie ist aber äußerst wichtig, existenziell für die Existenz jedes Menschen, ganz notwendig und wichtig geworden. Und nur mit einem Mal taucht es bei denen genauso auf, bei meinen Freunden, ich bin wirklich mit ihnen freundschaftlich verbunden und sage nichts Negatives über sie. Aber es taucht für sie genau das auf, was damals auch Martin Luther bewegt hat, nämlich die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder noch viel mehr, wie erreiche ich es, dass ich weiß, Gott ist gnädig, Gott ist mir gnädig und nimmt mich an, wenn ich vor ihm stehe. Mit dieser Frage hat Martin Luther den Römerbrief gelesen. Und diese Frage, die Antwort auf diese Frage, hat ihn zum Reformator der Christenheit gemacht. Und unter dieser Frage wollen wir jetzt noch einmal wieder den Predigttext, den Römerbrieftext den er uns für heute zur Predigt gegeben ist, befragen. Ich lese Ihnen noch einmal, was wir eben gehört haben, aus Römer 3, Vers 21 bis 28. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. In der revidierten Luther-Übersetzung von 1984 steht eine Anmerkung und da steht dann drunter, wörtlich heißt das, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, die durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das ist also der bekannteste Zentraltext der Reformation. Und wer dieses Wort wirklich begriffen hat, für den steckt ein Schatz von Freude, von Trost und Geborgenheit und Frieden in diesem Wort. Ich möchte dieses Bibelwort zusammenfassen in drei Sätzen. Erstens, jeder Mensch ist ein Sünder und ist verloren vor Gott. Zweitens, jeder Mensch kann gerecht werden vor Gott durch den Glauben an Jesus. Und drittens, das habe ich nun anders formuliert, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das macht, dass ich finde, das ewige wahre Gut. Ich wollte damit sagen, es gibt eine Gewissheit des Heils, es gibt eine Gewissheit des Glaubens, es gibt eine Gewissheit, ich darf gerecht sein vor Gott und brauche den Tod nicht zu fürchten. Ich weiß, wenn ich sterbe, ich bin mit Gott im Frieden und werde von ihm angenommen. Durch ein Erlebnis will ich versuchen, dass diese etwas, sagen wir, theoretischen, theologischen Sätze ein wenig zu erläutern und uns heranzupirschen. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, ich muss viel weinen. Und immer wieder denke ich an die Zeit, als ich meine Mutter pflegte. Sie lag bettlägerig und ich habe sie gepflegt. Aber ich habe es nicht gern getan. Sie machte oft das Bett schmutzig und ich musste es oftmals, mehrmals am Tage wechseln. Und dann habe ich viel geschimpft. Aber schließlich war es schon so, dass meine Mutter zitterte, wenn ich kam. Ich habe ihr das Leben in den letzten Wochen und Monaten schwer gemacht und zur Qual gemacht. Und jetzt nach Jahren holt mich das wieder ein. Jetzt nach Jahren muss ich immer wieder denken, was hat sie gelitten unter mir und was habe ich ihr angetan? Ich werde darüber nicht ruhig, das treibt mich um. Was soll man solch einer Frau sagen? Ich konnte nicht sagen, war gut so, so richtig. Ich habe sicher gesagt, ja, es war sicher auch so, dass sie überfordert waren mit der Pflege. Aber das allein hilft ihr nicht, das war keine Entschuldigung. Ich konnte auch nicht sagen, sie müssen das vergessen. Oder wir müssen jetzt Gründe suchen, dass das nicht so schlimm war, dass wir sie entschuldigen. Es gab nur einen Weg, um diese Frau zum Frieden zu führen. Und das war, ja, es war Schuld. Und wir bitten jetzt Gott um Vergebung. Es gibt Vergebung dafür. Und Vergebung heißt, Gott nimmt das so weg, wie wenn es nie geschehen wäre. Christus ist auch dafür gestorben. Und jetzt wollen wir ihn bitten, dass er ihnen vergibt. Und wir bitten, dass sie das nochmal Gott bekennen und bitten um Vergebung. Und dann darf ich ihnen zusprechen. Jesus hat es doch gesagt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Ich darf ihnen zusprechen, die es vergeben. Und dann wird die Sünde in die Tiefe des Meeres geworfen. Und Gott weiß auch, ihre Mutter darüber zum Frieden zu bringen, denn sie ist ja in seiner Hand. Und er weiß Er nimmt ihnen das so ab, dass sie Frieden mit Gott finden. Das hat die Frau getan. Und dann ging sie wirklich im Frieden davon. Nun war es für sie natürlich nur eins. Ich muss das auch festhalten im Glauben. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist auch für diese Schuld gestorben. Und Gott hat mir vergeben. Und nun will ich das festhalten. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke. Ganz unabhängig von dem, was ich an Geboten gehalten habe und nicht gehalten habe. Allein durch den Glauben bin ich gerecht vor Gott. Also, das wollen wir wissen. So kann es sein in unserem Leben, wenn wir ganz verzagt sind und ganz verzweifelt sind. Und solche oder ähnliche Gespräche habe ich viele gehabt im Laufe meiner Seelsorgetätigkeit. Ich habe mit Totschlägern gesprochen, mit Mördern, mit Ehebrechern. Und oft kamen Frauen mit der Schuld der Abtreibung und sagten, darüber werde ich nicht ruhig. Und in allen diesen Fällen durfte ich sagen, muss ich ihm sagen, da hilft keine Entschuldigung, da hilft kein Vergessen, da gibt es auch kein Vergessen, sondern da hilft nur, dass es voll vergeben wird von Gott, weggenommen wird von Gott und sie als eine Versöhnte im Frieden mit Gott leben dürfen. Und ich erinnere ganz besonders eine Frau, die dann sagt, 20 Jahre hat das meine Seele verdunkelt, 20 Jahre laufe ich damit rum und ich gehe zum Gottesdienst, ich gehe in die Bibelstunde, ich bete, ich singe und werde darüber nicht ruhig. Das muss einmal raus. Und dann haben wir es so Gott gebracht. Und dann, als ich ihr dann zusprach, dir sind deine Sünden vergeben, alles ist von Gott weggenommen, da stand die Frau auf von den Knien und sagt, wie bin ich froh, dass das jetzt weg ist. Das ist die Botschaft der Reformation. Du kannst nicht durch eigene Werke und nicht dadurch, dass du noch so viel Gutes tust, irgendetwas vor Gott in Ordnung bringen. Aber durch die Vergebung gibt es volle Freiheit und volle Freude. Und ich würde nie über solche Sünden reden, Ehebruch und Abtreibung, wenn ich nicht wüsste, es gibt darüber Vergebung. Denn davon reden macht die Seele unruhig. Aber die Vergebung macht die Seele still. Also der erste Hauptgedanke, der uns hier von diesem Bibeltext her gegeben ist, heißt, jeder Mensch ist ein Sünder und verloren vor Gott. Paulus schreibt hier, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Das heißt also, wir alle sind unterschiedslos Sünder. Ich habe gesündigt und du hast gesündigt. Und euer Kantor ist ein Sünder und euer Pastor ist ein Sünder. Und es gibt keinen hier von uns, der nicht sagen muss, ich bin ein Sünder. Wir alle können durch noch so gute Anstrengungen nicht in den Himmel kommen. Nicht einmal der fromme Pharisäer, der mit dem Zöllner zusammen im Tempel betete und sagt, Gott, ich danke dir für all die guten Taten, die ich tue. Auch er war nicht vor Gott gerecht. Auch er hatte Sünden. Auch er war ein Sünder. Und die Sünde trennte ihn von Gott. Und wenn wir jetzt lauter gute Menschen hier hinstellen würden, so die Klasse von Menschen, die besten Menschen, die wir kennen, dann wäre immer einer noch besser als die, nämlich Adam. Der hatte bloß eine Sünde. Und diese eine Sünde hat ihn von Gott getrennt. Und wir haben viele Sünden und sind schlechter als Adam. Das heißt, von Adam an sind wir alle Sünde, ob eine Sünde oder 100 Sünden, ob schwere Sünden oder leichtere oder weniger gravierende Sünden. Wir alle sind Sünder und das trennt uns von Gott. Das heißt aber, wir haben, so heißt es im Urtext eigentlich wörtlich, wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hat. Was ist denn die Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat? Gott schuf den Menschen, ihn zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wir sollen Ebenbilder Gottes sein, wie Gott werden. Das haben wir alle verloren, haben wir alle verscherzt. Und nun heißt das, ja, das haben wir verloren. Ich muss zugeben, ich bin ein Sünder. Ich kann mich nicht retten. Es kann mich nur einer retten. Wer? Gott. Durch Jesus. Also das ist das Wichtigste, dass wir also einmal ganz für uns realisieren, ich bin ein Sünder und bin schuldig vor Gott und habe die Herrlichkeit, die Gott mir zugedacht hat, verloren. Und ich frage mich und frage euch, habt ihr das schon einmal für euch so wirklich realisiert und vor Gott zugegeben, Herr, ich bin von mir aus, wenn ich auf mich sehe und meine Werke, die guten und die schlechten, ich bin ein Sünder vor dir und ich muss dich bitten, vergib du mir. Das ist also das Erste. Wir Menschen sind unterschiedslos Sünder vor Gott. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Der zweite Hauptgedanke lautet, jeder Mensch kann gerecht werden durch den Glauben an Jesus. Paulus schreibt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Es ist eine wunderbare Befreiung, wenn ein Mensch es erfassen kann, ich werde nicht nach meinem Verdienst mehr beurteilt. Wer könnte von sich sagen, ich habe den Himmel verdient? Aber nun schreibt Paulus, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Jesus ist für uns zum Sühnopfer geworden. Und weil Gott alle unsere Sünden auf Jesus geworfen hat und sie nun gesühnt sind, kann Gott auf Jesus zeigen und sagen, ich, Gott, bin und bleibe gerecht, wenn ich ungerechte Sünder gerecht spreche. Das kann kein Richter auf dieser Welt, ungerechte Sünder gerecht sprechen. Aber Gott kann es, weil er unsere Sünden auf Jesus geworfen hat. Und dann kann er sagen, und dann sagt Paulus, und das gilt schon für Abraham und für Isaak und für Jakob und für David und seine Sünden. Die hat Gott alle aufgehoben in Geduld und sie dann auch auf Jesus geworfen. Auch deren Sünden hat Jesus getragen. Und nun schreibt Paulus, Gott ist gerecht, wenn er Schuldige gerecht spricht. Und er macht gerecht jeden, der von Natur aus Sünde ist, jeden, der ihn darum bittet. Und wäre er noch so ein großer Sünder. Gott ist gerecht, Gott bleibt gerecht, wenn er Schuldige gerecht spricht. Und Gott macht gerecht jeden, der an Jesus glaubt. Zur Zeit der DDR ließ mich einmal ein Genosse der SED, ein alter Mann, war Leiter einer LPG, war von Sachsen zu uns nach Mecklenburg geschickt worden, um eine sozialistische LPG, also Landwirtschaftsgenossenschaft, auf sozialistischen Kurs zu bringen. War also ein alter, bewährter Genosse. Und dann bekam ich einen Anruf von einer Frau, die sagt, mein Mann liegt krank und bittet sie, ihn doch mal zu besuchen. Dann habe ich diesen alten Genossen besucht, der war etwa 65 Jahre alt und war 40 Jahre aus der Kirche ausgetreten, hatte nichts von Gott gewusst. Ich besuche ihn, gebe ihm die Hand, er liegt im Bett. Und dann sagt der Mann zu mir, Herr Pfarrer, dies ist jetzt die Strafe Gottes. Ich dachte, mich rührt der Schlag, dass ein alter Genosse, Atheist, sagt, dies ist jetzt die Strafe Gottes. Und ich sagte, nein, nicht die Strafe Gottes, sondern die Heimsuchung Gottes. Er ist lange hinter ihnen her und jetzt hat er sie ein. Der Mann stutzte und ich sagte, und sie können Frieden mit Gott bekommen durch die Vergebung, die Jesus schenkt. Sie dürfen ihm alle ihre Sünden bringen und er will sie vergeben. Und ich darf ihnen zusprechen, dass ihnen vergeben ist. Und dann dürfen sie im Frieden mit Gott sein, ja, Gottes Kind werden. Wollen sie das? Der Mann überlegte einen Augenblick und dann sagte, ja, ich will. Und dann haben wohl über eine Stunde gesessen, wo der Mann aus seinem Leben erzählt hat, all die Dinge, die schlecht waren in seinem Leben. Und als das nur erzählt war, dann sagte ich so, nun steht das alles vor uns. Wollen wir jetzt Gott bitten, dass er ihnen diese Sünden vergibt und sie als Kind Gottes, als Eigentum Jesu annimmt? Ja, sagte er. Ich war damals noch ein junger Pastor und habe dann selbst das Gebet gesprochen. Heute würde ich sagen, bete du. Und wenn es drei Sätze ist, lieber Gott, vergib mir meine Schuld. Das habe ich damals versäumt. Ich habe gebetet und ihn gefragt, ist das auch Ihr Gebet? Ja, das ist mein Gebet. Und dann habe ich ihm zugesagt, Jesus sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Ich darf ihnen das zur Versicherung zusagen im Namen Jesu. Dir sind deine Sünden vergeben, du bist sein Eigentum. Und dann sage ich, jetzt habe ich aber Lust und Freude, nochmal nach Hause zu fahren. Es war das Nachbardorf, um die Abendmahlsgeräte zu holen. Jetzt wollen wir miteinander Abendmahl feiern. Das haben wir getan. Und ihr Lieben, ich habe kaum je ein so bewegendes Abendmahl mit jemandem gefeiert, wie mit diesem Mann, der als alter Genosse nun zu Gott gekommen ist. Und als ich mich verabschiedete, hat er meine Hand mit beiden Händen ergriffen und mich angestrahlt. Ich danke Ihnen ja so, dass Sie gekommen sind. 14 Tage später ist der Mann gestorben. Dann hat die Frau mich gebeten, ihn zu beerdigen. Da wir keine Kirche hatten, gab es nur einen großen Gasthaussaal. Und da er der Vorsitzende der LPG gewesen war, waren alle Bauern, alle Leute im Dorf da versammelt, im Gasthaussaal. Da war aufgebahrt. Und es kamen noch die Genossen von Ludwigslust, der Kreisstadt, wo er im Kreisrat der SED Mitglied gewesen war, standen dort in Reihe mit ihren grünen Kränzen und roten Schleifen. Und ich stand da nun hinter dem Sarg im schwarzen Talar. Es war eine Atmosphäre zum Knistern. Und dann habe ich das Gleichnis gelesen von den Arbeitern im Weinberg. Gott ruft sie, Jesus ruft die Arbeiter und sagt, komm, die einen ruft er in der dritten Stunde, die anderen in der neunten, die anderen in der zwölften. Und dann ruft er auch noch welche in der elften, in der neunten Stunde. Und dann ruft er auch noch welche in der elften Stunde, also eine Stunde vor Feierabend. Und ich sage, und auch die hat er gerufen, dass sie ihm dienen. Und dieser Mann hier, sage ich, der hier liegt, ist in der elften Stunde gerufen worden, in den Dienst Gottes. Und sein Dienst an uns ist, dass er uns sagen muss, es geht doch nicht ohne Gott, wir brauchen Gott. Der Bürgermeister hat nachher ziemlich geschimpft und gesagt, so ein Kerl, uns erzählt, es gibt keinen Gott und wenn er sterben muss, ruft er den Pastor. Aber das konnte der Bürgermeister vielleicht nicht anders verstehen. Ich sage euch, gegen Ende unseres Lebens holen uns die Frage nach der Ewigkeit und nach Gott nochmal wieder kräftig ein. Und das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Wenn man weiß, es gibt Vergebung für alle meine Sünden. Es ist wirklich so, wie Paulus da schreibt, wir werden gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Jeder Mensch kann gerecht werden durch den Glauben an Jesus. Und keiner von uns kann sagen, ich hätte den Himmel verdient, sondern wir alle müssen sagen, ich habe die Hölle verdient, aber aus Gnade vergibt Gott mir alle Schuld und nun bin ich ein reines, befreites Kind Gottes. Und nun der dritte Gedanke, aber vielleicht frage ich noch mal zwischendurch, ist das in deinem Leben klar? Hast du Gott um Vergebung für alle deine Schuld, auch für die dunkelsten Stunden, nicht für die leichten Dinge, für die dunkelsten Stunden und Sünden deines Lebens um Vergebung gebeten? Sonst darfst du kommen. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, verführen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Du darfst ganz in der Stille kommen und dein Leben Gott übergeben, dich als Sünder bekennen und um Vergebung bitten. Und wenn du es nicht fassen kannst, so wie mancher Mensch einfach von seinen Sünden überwältigt wird, dann darfst du zu einem Seelsorger, zu einer Seelsorgerin gehen und sagen, bete mit mir, er darf nichts davon weiter sagen, bete mit mir, ich will mit Gott klarkommen. Als ich wusste, ich bin mit Gott im Frieden, mir ist meine Schuld vergeben, da bin ich gesprungen vor Freude, weil die Freude die war, wenn ich jetzt sterbe, ich weiß, ich komme in den Himmel. Ihr Lieben, das ist ein Glück, das zu wissen. So ist meiner Frau ergangen und so in diesem Glück lebe ich jetzt in meinem 82. Lebensjahr. Nun das Dritte. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das mache, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Ihr Lieben, dass wir das noch einmal, das ist das Siegel. Der Apostel Paulus schreibt, dies ist ja ein Zitat aus dem Brief aus dem Lied von Paul Gerhardt. Und der Apostel Paulus schreibt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke. Das heißt, ohne dass ich alle meine guten Werke aufzählen muss. Ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben an Jesus werde ich selig. Und ihr Lieben, ich bin so froh, dass das so ist. Ich sage nicht, ja, ich werde selig, weil ich viele gute Werke getan habe. Denn da stehen immer im Hintergrund auch die bösen Werke. Ich sage, ja, ich werde selig, weil Jesus mir seine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt hat. Und ich vor Gott stehe, vor dem dreimal heiligen Gott, in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Wenn du dich so in Gottes Arme geworfen hast, mit deinen Sünden und mit deinem ganzen Leben, Herr Jesus, hier hast du mich, ich gebe mich dir, ich will dein Eigentum sein, vergib mir meine Schuld und nimm mich an, dann darfst du es wissen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Oder wie Zinzendorf das dann singt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das ist unser Vertrauen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das hat Martin Luther neu entdeckt, wie wir selig werden. Martin Luther hat das neu entdeckt, wie wir die Gewissheit bekommen, Gott hat mir vergeben, ich bin durch Christi Blut ein reingewaschener Sünder, ein Kind Gottes im Frieden mit Gott. Und als Martin Luther im Sterben lag, haben ihn seine Freunde gefragt, ehrwürdiger Vater, willst du auf den Glauben, den du uns gelehrt hast und bekannt hast, sterben? Und Martin Luther hat klar und deutlich gesagt, ja, will ich. Auf diesem Glauben hin kann ich sterben und will ich sterben. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das macht frei. Und bei Paul Gerhard heißt es an einer Stelle, ich habe dadurch einen Heldenmut. Nun darf ich leben und mein Leben genießen und mich freuen, bewusst zu leben und darf auf den Tod zu gehen in der Gewissheit, ich werde angenommen bei ihm. Oder wie es Martin Luther gedichtet hat, nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir Trost und allen ein, lasst uns mit Freuden singen. Ich wünsche uns, dass wir diese Reformationsbotschaft so ganz persönlich für uns in unser Herz hineinnehmen. Das ist keine Theorie, keine Theologie, sondern das ist Lebensbotschaft für jeden Einzelnen. Erstens, ich bin ein Sünder in mir selbst, aber ich bin durch Christi Blut, habe ich Vergebung bekommen, ich durfte ihm mein Leben geben und nun bin ich einer, dem der vergeben ist und darauf will ich mich gründen. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Gott schenkt uns allen diese frohe Gewissheit und aus dieser frohen Gewissheit wird unser Lebensweg hell und unser Gemüt wird hell und froh. Gott segne uns diesen Reformationstag und dieses Reformationsbibelwort Römer 3, Vers 21 bis 28. Amen.